Was würden Sie einer Kollegin und Kollegen, die jetzt uns angehört hat, am Ende gerne mit auf den Weg geben?
Ja, Sie haben eigentlich wieder Zeit dafür, das zu tun, wofür Sie eigentlich da sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du jetzt hier reinhörst. Ich bin Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie und arbeite seit 10 Jahren im Digital Health Sektor und mit Docs Digital habe ich eine Plattform geschaffen, wo ich innovativen Ärztinnen und Ärzten digitale Tools vorstelle und auch Health Tech Experten. Und mir ist ganz wichtig, praxisnah, inspirierend und natürlich mit direktem Mehrwert für unseren Alltag. Heute in der Folge bei mir zu Gast ist der Privatdozent Dr. Elmar Brede. Er ist Experte und Kollege für Schmerztherapie und Allgemeinmedizin und gibt Einblick in seine Praxis. Wir diskutieren über seine neueste Entdeckung eines KI-Sprachassistenten, der die digitale Dokumentation im Praxisalltag und warum er der Meinung ist, dass er ein einheitliches System doch entscheidend wäre für uns Ärztinnen und Ärzte. Und naja, und zu guter Letzt ein Thema, um das wir alle gerade gar nicht herumkommen und auch nicht mehr herumkommen werden in Zukunft, ist das Thema der KI in der Medizin und wie die Zukunft aussehen kann. Also bleibt dran, es wird spannend.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders den Privatdozenten und Dr. Elmar Brede bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Ja, wir sind zusammengekommen. Wie sind wir zusammengekommen? Über LinkedIn. Sie haben mich angeschrieben schon vor einer längeren Zeit und wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Und jetzt interessiert mich, wie sind Sie zu mir gekommen, zu meinen Inhalten? Und natürlich auch, was machen Sie? Wo sind Sie praktizierend tätig?
Kurz zu meiner Person. Ich bin schon seit 1999 aktiv unterwegs, bin in einem Labor gestartet, rein wissenschaftlich in der Pharmakologie. Bin dann 2003 in die Anästhesie gewechselt, habe dann meinen Facharzt gemacht. Bin dann 2010 verantwortlich geworden für die dortige Schmerzambulanz. Habe die dann 10 Jahre lang geleitet bis 2020. Hatte in der Zwischenzeit noch einen Akutschmerzdienst mit aufgebaut und umstrukturiert, eine Schmerzstation ins Leben gerufen. Und war damals schon so in der Klinik so an dem Scheidepunkt zu sagen, wir müssen irgendwas digitaler machen, weil wir bei uns in der Klinik alles auf Papier geschrieben hatten. Oder auch zwischen Intensivstation, Normalstation, Papier hin und her geschoben haben, weil die Systeme nicht miteinander konnten. Und dann wurden einfach die Patienten von der Intensiv- auf Normalstation verlegt mit einem riesen Papierpaket, weil einfach die Systeme nicht konform waren. Bin dann Ende 2020 von der Uniklinik weg, habe dann die Möglichkeit genutzt, Quereinstieg Allgemeinmedizin zu machen, weil ich mich als Schmerztherapeut nicht niederlassen wollte, war dann da 2 Jahre lang zur Weiterbildung in der Praxis, in die ich dann auch letztes Jahr im April mit eingestiegen bin. Die Praxis ist die zweitgrößte in Verzöchern, ist seit immer jeher digital sehr gut aufgestellt gewesen. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass vieles in der Praxis noch über Papier läuft. Wir haben viele Schnittstellen, Doppeldokumentationen, als Beispiel, Patient kommt zu uns in die Praxis, wir kriegen teilweise Informationen von den Krankenhäusern, anderen Praxen per Mail, per Fax, vom Patienten, vorläufig, endgültig und müssen irgendwie versuchen, mit dieser Flut an Daten umzugehen. Das versuchen wir jetzt ein bisschen zu organisieren. Jetzt kommt dann noch Kim dazu, jetzt kommt noch eine EPA dazu und wir sind natürlich ständig im Austausch, wie können wir für uns so diese Daten, die ständig auf uns einprasseln, so ein bisschen sortieren und für uns brauchbar machen, dass der Patient gut versorgt ist in der Kürze der Zeit, die wir für jeden ja immer nur zur Verfügung haben. Und haben jetzt gerade kürzlich das auch so ein neues digitales Tool in Sprachassistenten jetzt getestet. Also da wird man wahrscheinlich in Zukunft sehr viel Neuigkeiten und Fortschritte erwarten können. Also das ganz kurz.
Ja, vielen Dank erstmal für den schnellen Überblick. Fangen wir noch mal ein Stückchen weiter vorne an. Sie waren lange in der Klinik und sind dann in die Praxis gegangen. Was ist aus der technologischen Sicht und medizinischen Sicht für Sie der größte Unterschied? Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Naja, wenn ich jetzt so sehe, in der Praxis haben wir halt eine digitale Akte, wo alles drin ist. Also die funktionieren wahnsinnig gut. Also wir hatten das 2010 schon probiert im Schmerzbereich, so eine Akte so ähnlich aufgebaut, aufbauen zu lassen. Das ging dann aber nicht, weil sich das Gesamtklinikum dagegen gewehrt hat. Das müsste alles SAP-konform sein. Weil SAP für Dokumentation nicht gut war, haben dann die Intensivstation Cobra eingeführt. Eigene Dokumentation haben die selbst gebaut. Die Krankenstation haben Leona eingeführt. Das hat alles nicht miteinander gearbeitet. Und wir haben dann selbst für uns noch eine elektronische Akte im Schmerzbereich auf den Weg gebracht, um von diesen riesen DIN A4-Ordnern, wo alles drin stand, wegzukommen, dass man irgendwann auch von zu Hause aus der Klinik auf Daten zugreifen kann. Das ist der Riesenunterschied. Also in der Praxis würden wir, wenn wir es könnten, alles digital machen, aber sind natürlich im Moment immer noch gezwungen, vieles auszudrucken. So als Beispiel, Patient kriegt von uns ein E-Rezept über Insulin. Das kriegt er elektronisch verordnet, kriegt aber seine Stechhilfen, weil es ein Hilfsmittel ist, über ein Rosa-Rezept ausgedruckt. Und das sind so Dinge, wo wir sagen, ist, wenn das mit dem E-Rezept, das geht jetzt erstaunlich gut, muss man sagen, jetzt nach dem doch etwas holprigen Start. Man würde sich aber wünschen, dass die anderen Verordnungen, Betäubungsmittelrezepte, Privatrezepte, Grünrezepte, alle auch elektronisch gemacht werden könnten. Das wäre natürlich ein Riesenzugewinn. Haben wir jetzt wieder gehört, es wird jetzt vom Gesetzgeber wieder gestoppt. Betäubungsmittel sind jetzt erstmal, nächstes Jahr gibt es kein Geld dafür. Die bleiben weiterhin in dieser Dreifachform bei uns. Wir brauchen da einen ganz speziellen uralten Nadelstreifendrucker, um diese Rezepte überhaupt bedrucken zu können. Da würde man sich schon wünschen, wenn das elektronisch ginge und auch wenn dann der Austausch von diesen Rezepten zu den Apotheken alles automatisiert geht. Also da sieht man schon, möglicherweise kann das ja im Rahmen von den Sachen, die jetzt auch mit EPA dann auf den Weg kommen, vielleicht ein bisschen besser werden. Wenn es kommt und wenn es so kommt und wenn es schnell kommt.
Was glauben Sie denn jetzt mal so Daumen hoch, Daumen runter? Erste ist nicht mehr lang hin. Wie ist so die Stimmung und was glauben Sie, wie das funktionieren wird?
Naja, die Sorge, die ich im Moment habe, dass unsere Praxis-Software-Systeme ja jetzt gerade erst anfangen, diese ganzen Vorgaben umzusetzen. Also wir können im Moment noch nicht sehen, was im Januar auf uns zukommt. Ich kann im Moment nicht abschätzen, wie das sein wird. Es gibt über 90 gesetzliche Krankenkassen. Was man heute in der Zeitung gelesen hat, dass jede Krankenkasse für sich eine eigene App wohl ins Leben gerufen hat. Also über 90 verschiedene Apps. Wie sich das dann bei uns in der Sprechstunde abbildet, wird man sehen, weil wir sind ja verpflichtet, unsere normale Dokumentation ganz normal weiterzumachen. Und dann wird es für uns spannend sein, wie befüllen wir automatisch diese vom Gesetzgeber vorgegebenen Daten in die EPA und wie kommen die Daten von den Kliniken oder anderen Praxen da in diese EPA rein, weil die sollte man ja im optimalsten Falle auch sehen können, wenn wir es nicht schon per KIM selbst bekommen haben. Und da ist so ein bisschen die Sorge bei mir, weil wir sind täglich Stunden damit beschäftigt, Briefe, die von extern kommen, mit einem Titel zu versehen, dass wir wissen, von welcher Fachrichtung kommt, von welchem Arzt, für welchen Patienten mit Datum. Und im Moment erreicht uns alle digitale Post mit Kürzel. Weil sie kriegen dann einen Brief bestehend aus 50 Buchstaben und Zahlen. Und der muss natürlich irgendwie lesbar gemacht werden. Und wenn der jetzt so in die EPA käme, dann vergleiche ich das im Moment immer so ein bisschen wie mit einer großen Handtasche. Da wird jetzt demnächst ab Januar alles reingeworfen. Und man hat auch so ein bisschen Sorge, wenn wir dann anfangen müssen, da durchzusuchen, was drin ist, dann wird es schwierig, weil es am Anfang keine Suchfunktion gibt.
Nein, das macht das ja auch so, keiner.
Das macht keiner. Wir haben die Zeit nicht, das durchzuschauen.
Genau so. Und wenn da, ich weiß nicht, welche Formate da eingeladen werden, aber wer lädt denn das, wer befüllt denn das bei Ihnen? Haben Sie schon eine Idee?
Also bei uns wird es, wir werden es nur befüllen. Ich hoffe drauf auf unseren Softwareanbieter, auf Pegamed, dass die Dinge, die wir gesetzlich verpflichtet sind, da per Mausklick da einfach reinkommen. So stelle ich mir das vor. Also die sind da von Pegamed auch bezüglich E-Rezept, das ist für uns wirklich, das funktioniert gut. Und also wir können uns es nicht leisten, dass wir da für jeden Patienten 10-mal klicken müssen. Das wird nicht funktionieren, das muss automatisch gehen. Also da muss am Ende der Sprechstunde sein, Daten in EPA laden. Aber wir haben noch nichts gesehen, wie es umgesetzt wird. Es wird für uns spannend, wenn im Januar nach dem nächsten Quartalsupdate dann auch da die ersten Sachen dann vorliegen. Deswegen, ich kann es nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen, wie ich es gern hätte. Ob das so geht, weiß ich nicht. Ja. Das haben wir jetzt ja zum Beispiel auch, wenn Briefe kommen von Kliniken. Wir tippen das ja alles händisch ab. Die Kliniken verschlüsseln ja keine Diagnosen, weil das noch von den Controllern überprüft werden muss. Das heißt für uns, wir müssen ja weiter verordnen, wir brauchen Diagnosen für die Verordnung von Medikamenten. Da sind wir damit beschäftigt, das, was schon im Grunde irgendwo verschlüsselt in der Klinik vorliegt, nochmal genauso zu verschlüsseln. Und das Gleiche passiert häufig auch mit Medikationsplänen. Wir tippen das händisch ab. Und da würde man sich schon wünschen, dass das irgendwann in irgendeiner Form automatisiert wird, dass man das einfach vorgeschlagen bekommt, hier ist was Neues. Willst du das zu dir in die Akte übernehmen, dann kommt es da rein oder eben nicht. Das würden wir uns wünschen.
Wann glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis sich die ersten Mehrwerte, in Anführungsstrichen der erste Nutzen der EPA entweder auf Behandler oder aber auch auf Patientenseite zeigen könnte? Könnte.
Ich kann es nicht sagen. Ich würde gerne sehen, wie es ausschaut. Hm. Von den Informationen, die ich im Moment kriege, was da am Anfang reinkommt. Wenn es so bleibt, würde ich sagen, dauert es lange, weil wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht vernünftig mitarbeiten können. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Probezeit ist relativ kurz. Es kommt ja auch entgegen der Aussage, es kommt ja auch kein Medikationsplan rein. Da kommen ja nur die Informationen rein, was irgendwo elektronisch verordnet wurde. Da fehlen aber viele Sachen. Da fehlen Betäubungsmittel, da fehlen freiverkäufliche Sachen. Die sind da schon mal gar nicht drin. Deswegen, ich kann es nicht sagen. Ich denke, rudimentär, ein paar Informationen ziehen wir schon raus. Aber ich bin gespannt, wie ich die Informationen bei mir in der Software angezeigt bekomme, wenn ich da lang suchen muss. Also ich kann es nicht abschätzen. Also ich wünsche mir, dass es schnell gut wird, dass wir dann wirklich einen Mehrwert von haben. Aber es sind natürlich, das muss man wissen, ja keine alten Daten drin. Ja, also alles, was von früher ist. Die Patienten gehen und fragen mich häufig, dann sehen sie ja demnächst das alles, was ich jetzt da raussuche. Wenn man denen dann sagt, nee, da kommen nur Sachen rein, die jetzt neu kommen, kommt dann schon die Frage, was passiert mit den alten Daten? Und das wird schon sportlich. Also wenn man dann sich eigene Sachen oder über die Krankenkasse da Daten einspielen lassen soll, haben wir zum einen wieder die Frage, in welchem Format kommt es da rein? Das sind ja keine Rohdaten, das sind ja wahrscheinlich gescannte PDFs. Und meines Wissens ist ja auch die Menge an PDFs, die reinkommen kann, ist ja anfangs begrenzt. Und da, also ich kann mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie es läuft. Ich hätte so gerne eine rudimentäre EPA gehabt mit Diagnosen. Labordaten und vielleicht Allergien und na, vielleicht Info über Impfungen. Das sind so Daten, die wir, wenn wir neue Patienten aufnehmen, von denen wir nichts wissen, das sind so diese wesentlichen Dinge. Und wenn die uns vorliegen, können wir eigentlich fast jeden gut behandeln.
Ja.
Also das wäre so der Wunschgedanke, dass man sich um diese wesentlichen Dinge kümmert, wie das dann jetzt umgesetzt wird. Ich glaube, technisch ließe sich das schon lösen. Aber ich glaube, man startet, glaube ich, mit zu hohen Ansprüchen. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich am Anfang ein bisschen einfacher gemacht. Ich hätte nur Diagnosen reingestellt und einen Medikationsplan und Allergieinformationen. Ich weiß nicht, ob Sie Prezi kennen. Das ist so was Ähnliches wie PowerPoint, dass man so eine große Plattform hat, wo erstmal so die Rohdaten, die Übersicht steht. Und dann kann man dann später, im Grunde geht es dann in die Tiefe und Sie klicken sich immer in die Tiefe weiter vor. Also nicht über PowerPoint immer nach rechts, sondern sie können dann von einer großen Plattform aus einzelne Bereiche dann ansteuern. So hätte ich mir das vorstellen können, dass man erstmal Rohdaten hat, die fürs Anfangen zu arbeiten wichtig wären und dass man dann anfängt, noch Daten von früher, speziellere Daten da einspielt. Aber wir sehen, vielleicht wird es auch besser, als ich mir das vorstelle im Moment. Aber das sind halt so die Sorgen, weil wir natürlich die sind, die es machen müssen. Also wir sind ja die, die es befüllen müssen. Und für uns ist es wichtig, das muss mit wenig Reibungsverlust funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann fühlt sich das, aber es braucht halt Zeit, bis dann die ersten Daten da drin sind.
Exakt. Und meine Erfahrung nach vielen Gesprächen ist, dass relativ schnell am Anfang schon irgendwie ein Erfolgserlebnis da sein muss. So ähnlich wie über die Dokumentationsassistenten, über die wir noch sprechen werden. Wenn man wirklich sofort auf den ersten Blick sieht, aha, das ist da der Mehrwert, den ich habe für meinen Patienten und auch für mich und auch für meinen Praxisalltag, dann bleibt man auch dabei. Aber bei dieser Umsetzung dieses gigantischen Projektes ist es einfach so viel, dass die halt einfach sehr gestuft vorgehen müssen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht die Akzeptanz und das Wohlwollen der Patientinnen und Patienten und natürlich auch der Kolleginnen und Kollegen verliert. Das heißt also, wenn ich Sie so höre, und ich stelle diese Frage immer sehr gerne hier, und zwar sage ich immer auf einer Skala von 0 bis 10, wie digital schätzen Sie Ihre Praxis ein? Also 0 gar nicht, 10 richtig, richtig gut. Nach Ihrer Aussagen ist ja schon die beste Praxis, da kommt ja keiner über 6, 7, 8 Punkte hinweg, oder? Aufgrund der ganzen Problematiken, die es noch gibt. Oder wie schätzen
also
Sie das?
Ich hätte uns jetzt, würde uns so bei 6 bis 7 würde ich uns sehen.
Ah ja.
Also es gibt da schon noch, Platz nach oben, wo man sagt, okay, das ein oder andere wird man sich die nächsten Jahre anschauen und auch, wie Sie es gerade gesagt haben, die Sachen, die gut funktionieren, werden wir in den Praxen sofort einführen, weil es uns Mehrwert bietet. Also da gibt es ja ganz viele tolle Sachen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind und wir sind jetzt im Moment so ein bisschen am Sondieren, wer bietet es uns am besten an. Das ist natürlich immer auch eine Kostenfrage, was kostet das Ganze, ja, weil wir das ja selbst tragen müssen. Wir sind immer am Schauen, wie ist das umsetzbar, was machen da unsere IT-Entwickler mit, wie können die das betreuen, sind die da Firmen dabei, das mit anzupassen. Wir hatten kürzlich was getestet, dann ging am nächsten Tag die Firewall nicht, weil es einfach nicht mehr ging. Dann konnte man keine Laborsachen mehr wegschicken, weil irgendwas geändert war. Und da sind wir halt immer so ein bisschen am Gucken, weil alles, was wir verändern, kann möglicherweise zu einer ganz anderen Konsequenz führen. Mhm. Und das sind so in der Praxis so unsere kleinen Problemchen, die wir halt dann lösen müssen. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir so ein kleines Unternehmen als PVS haben und die kümmern sich dann wirklich. Wenn wir die anrufen, haben die das innerhalb von 1-2 Stunden ist das meistens geregelt.
Das ist auf alle Fälle ein Vorteil. Der Service
aber es gibt viele,
ist das
A und O. Aber es gibt viele Dinge, wo ich sage, die hätten wir gerne noch dazu, wenn ich mir so das überlegen kann, was man so in nächster Zeit noch alles machen kann.
Dann genau.
Kommt schon wieder.
Und Sie haben, und das freut mich total, Sie haben, und darum mache ich das hier auch alles, Sie haben ein Videocast von mir gesehen, wo ich ein ärztliches Dokumentationstool vorgestellt habe. Und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier natürlich hier zuhören, die fragen sich alle, ja, was mache ich denn jetzt? Was setze ich denn jetzt um? Was muss ich denn wissen? Und viele sind ja durchaus verunsichert. Und deswegen stelle ich hier gerne Kolleginnen und Kollegen vor, die Tools nutzen. Und lade Sie dazu ein, einfach mal darüber zu berichten. Was war für Sie in diesem Jahr so die Aha, dieser Moment, wo Sie dachten, das kann richtig gut werden? Und was nutzen Sie denn bei sich schon in der Praxis? Dann können Sie gerne einmal mal starten. Was ist so, was war dieses Jahr für Sie relevant an neuen Möglichkeiten, die Sie einführen oder schon nutzen?
Also bei mir war es, glaube ich, April oder Mai habe ich von einem Kollegen in einer großen Nachbarpraxis einen Anruf bekommen. Wir testen gerade ein neues Sprachsystem aus USA. Das war eigentlich ein kanadisches System, schimpft sich Scribery. Mhm. Wird in USA, Kanada schon großflächig eingesetzt. Und bin dann zu ihm in die Praxis gefahren, habe mir das angeschaut. Das kann man sich so vorstellen. Es läuft im Grunde wie bei einem Teleprompter. Während Sie mit einem Patienten sprechen, läuft im Grunde Ihre Arzt-Patient-Dokumentation mit. Aha. Und verbessert sich, passt sich ständig an, natürlich durch die neuen Informationen, die durch das Gespräch dazu kommen. Brauchen nur ein Mikrofon, also das war so der erste Einstieg. War natürlich dann gleich die Frage, was passiert jetzt? Kann man das nutzen? Können wir das anschaffen? Ich habe mir das dann mit meinem Praxiskollegen Dr. Hürdel angeschaut, haben wir gesagt, okay, wenn es gut funktioniert, schaffen wir am nächsten Tag.
Dokumentation oder auch Arztbrieferstellung?
Arztbrief schreiben wir ja als Allgemeinärzte wenig.
Ja, das stimmt.
Gibt in den Dingen, zum einen gibt es die Möglichkeit, über die Sprache kennen, natürlich zu dokumentieren, dass sie einfach im Grunde nur diktieren, also eine Diktierfunktion habe ich das. Mhm. Hat schon mal einen großen Vorteil, weil die Diktierfunktionen mittlerweile sehr gut sind. Das hatte aber Spracherkennung. Also konnten mit dem Patienten ein ganz normales Gespräch führen, ohne selbst in den Computerbildschirm schauen zu müssen. Und die Dokumentation funktioniert im Hintergrund automatisch und am Ende des Gesprächs fasst das System das zusammen. Nachteil von dem System, was da genutzt wurde, ist Datenschutz gewesen. Die Server stehen nicht in Europa, sondern in Kanada. Wir haben das dann, also der Kollege mit der Landesärztekammer, wir mit der hiesigen Ethikkommission, wo ich früher Mitglied war, haben wir versucht, herauszufinden, gibt es irgendeine Möglichkeit, das trotzdem auch jetzt bei uns in Deutschland zu nutzen, wurde uns aber eigentlich abgeraten davon, das zu tun, wegen der Datenschutzgrundverordnung. Und dann kam ich per Zufall 1-2 Tage später auf eine Seite von Adieu Health. Das war so ein kleines Unternehmen, das genau damit geworben hat. Es gibt jetzt ein datenschutzkonformes Spracherkennungssystem. Und da habe ich dann die Kollegen da angeschrieben. Und haben wir da innerhalb von wenigen Tagen, wurden wir im Grunde Tester für das System. Mhm. Und haben dann über insgesamt, glaube ich, 3 Monate, haben wir dann in 3 verschiedenen Praxen das Adieu Health auf Herz und Nieren geprüft. Ja. Das war so unsere erste im Grunde direkte Bekanntschaft bei uns in der Praxis mit Spracherkennung.
Wie haben die Patienten reagiert?
Ja, anfangs, Sie müssen es denen sagen. Also wie gesagt, schriftliche Einwilligung, wir haben es dann irgendwann so gemacht, haben Sie was dagegen, dass unser Gespräch aufgezeichnet wird? Das ging dann ganz gut dahingehend, wenn Sie
also den rein mündlich.
Naja, wenn Sie den Patienten dann sagen, naja, ich zeige Ihnen am Ende, was das System daraus macht, da ist so ein bisschen die Angst gewichen. Ne? Also ich glaube, die haben Sorge davor, dass wir irgendwas aufzeichnen. und sie nicht wissen, was damit mit passiert. Aber wenn sie das denen dann zeigen, was daraus passiert, dann sehen die auch den Nutzen für uns und natürlich den Vorteil, dass wir wirklich Zeit haben, uns mit ihnen zu unterhalten und nicht mehr während des Gesprächs immer wieder in den Computer schreiben. Das ist ein Riesenzugewinn. Das hat bei Adyou anfangs halt, das wurde immer besser, hat aber von der Zeitverzögerung doch noch ein bisschen gedauert, bis das Ergebnis dann rauskam. Wir haben es dann erstmal für uns unterbrochen und haben gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, was kommt demnächst. Und dann, ich weiß nicht, wann Ihr Podcast war, das war irgendwann im
Das war jetzt September, im September, genau, jetzt im September.
Und nachdem ich den gesehen habe, war mir auch im Grunde, habe ich direkt danach im Grunde auch Yameda kontaktiert. Und jetzt haben wir das auch getestet und ab morgen setzen wir das jetzt auch bei uns routinemäßig ein. Wenn man das einmal gemacht hat, es gibt natürlich schon Dinge, die wir jetzt auch mit dem Anbieter besprechen, was für uns noch besser wäre. Schnittstellenproblematik, wie kann man das in Praxissoftware-Systeme direkt implementieren? Also das sind so Themen, die wir jetzt mit denen natürlich besprechen. Und natürlich auch, wie können die Software und auch die Erkennung so anpassen, dass die Informationen im Gespräch bei uns in der Software genau da landen, wo wir sie hinhaben wollen. Im Moment müssen wir es halt noch kopieren, ja, weil es eine webbasierte Anwendung ist. Wir müssen es halt noch reinkopieren. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich gut regeln lassen, denke ich.
Jetzt bin ich ganz gespannt. Haben Sie schon die Spracherkennung auch jetzt laufen lassen, während Sie Patienten untersuchen oder abhorchen und dann laut gesprochen, das, was Sie untersucht haben? Weil das ist ja eine völlig neue, also es ist ja schon ein verändertes Verhalten, ne? Hm. Also sonst, ging man raus oder der Patient ging raus, dann hat man entweder was getippt oder mit der Hand geschrieben oder etwas diktiert. Und jetzt ist es ja so, es findet parallel statt und man spricht laut aus, Herzton, keine Abdomen sowieso. Erzählen Sie mal, wie ist das so?
Naja, man muss schon sagen, wenn man solche Systeme nutzt, man ändert so ein bisschen sein Sprachverhalten im Raum, also bei der Untersuchung. Sie müssen halt im Moment noch sprechen.
Ja.
Sonst kann das System natürlich nichts draus machen. Ne? Sie müssen sagen, was Sie jetzt hören, wie sich's anfühlt, ja, und dann macht's das System aber eigentlich auch genauso und dokumentiert es dann auch so, wie wir es gesprochen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, so in die Zukunft gedacht, dass dann irgendwann mal eine Kamera da ist und das, was wir tun, wahrscheinlich auch direkt sieht und Sie müssen natürlich die Kamera sieht natürlich auch nicht, was Sie hören. Also da bin ich gespannt, wie das sich noch weiterentwickeln wird. Ob das dann über Kamera, über Ton, über kleine Sensoren dann funktioniert.
Die Kamera, was soll die machen?
Reinkommt. Beim Untersuchen sehen wir ja schon mal, wenn ich untersuchen würde, dann sieht er zumindest schon mal, was ich tue. Dann sieht er, mache ich eine Auskultation, mache eine Untersuchung vom Bauch. Das sieht er dann schon mal, dass er es zumindest näher einordnen kann. Die Frage ist dann, gibt es irgendwann, könnte ich mir auch vorstellen, Sensoren, die Sie bei der Untersuchung Patienten aufkleben, ne, die Daten erheben und direkt einspielen. Also da kann man ja seinen Gedanken wirklich freien Lauf lassen, was alles kommen könnte. Im Moment müssen wir halt diktieren, ne. Oder Alternative, was ich auch gelegentlich mache, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug gesprochen. Dass man kann ja am Ende während der Aufzeichnung das stoppen und kann ja dann den Untersuchungsbefund auch gern, während der Patient da ist, noch zusätzlich nochmal dokumentieren, dass das auch wirklich passt.
Und also Vorteil, wenn der Patient weg ist.
Wenn er weg ist oder ja. Wenn er sehen will, dann geht es natürlich nicht, weil es dann im Grunde abschließen müssen. Und wenn sie es dann noch nachträglich im Grunde diktieren, ist es okay, dann passt ja ganz genau der Befund. Wenn der Patient es halt sehen will, was da über ihn im Grunde geschrieben wird, dann müssen sie es halt im Grunde bei dem Gespräch abschließen. Und der Vorteil von dem jetzigen System ist, sie haben wirklich die Zusammenfassung innerhalb, Sie hatten es ja bei Ihrem Podcast gezeigt, wirklich innerhalb von wenigen Sekunden.
Ja, es war unglaublich.
Und da sind die Patienten wirklich, wirklich völlig verblüfft, dass das letztendlich nur einfach aufgezeichnet ist, sondern dass das strukturiert das Gespräch wiedergibt.
Ja.
Und wir erfahren es ja, ob jung, ob alt, die sind ja wirklich angetan. Die sagen dann zu uns, das ist ja für sie eine Riesenerleichterung, dass sie das jetzt nicht mehr alles tippen müssen. Und wir vergessen halt nichts mehr. Ne? Wenn ich irgendwas zwar erzähle und mache, aber nicht dokumentiere, dann ist das niemals gewesen. Aber die Systeme überhören halt nichts. Ne? Also wenn da irgendwas noch angesprochen wird, auch beim Rausgehen und das Mikrofon ist noch an, dann wird es noch mit erfasst. Also das ist auch für uns von der Gesamtdokumentation schon ein Riesenvorteil.
Wie nehmen die Patienten das wahr, wenn sie kommentieren, was sie untersuchen? Kann das nicht sein, dass die das eigentlich ganz gut finden? oder gab es da Reaktionen drauf?
Also bisher eigentlich nur Positives. Ja? Also sonst können die ja damit gar nichts anfangen, wenn wir so ausgehen. Wir sagen dann, ja, ist alles in Ordnung. Aber jetzt hören die halt, wie unser medizinischer Jargon ist, wie halt das Atemgeräusch sich anhört, was man hört, was man fühlt. Mhm. Also eher positiv. Ne? Die sind dann eigentlich dann froh drüber, dass das alles so genau gemacht wird. Weil sonst kriegen sie ja den Befund nicht mit, sondern nur die Aussage, passt soweit alles oder wir sehen da irgendwas. Also war uns durchweg positiv, die Antwort.
Ja, also das heißt, im Endeffekt erhöht in Anführungsstrichen die AI-Assistenz zu mehr Transparenz und Vertrauen zwischen Arzt und Patient.
Ja.
Oh, das finde ich sehr schön.
Der Clou ist wirklich, weil es so schnell geht, den Patienten wirklich zu zeigen, was da rauskommt. Dass der merkt, da kommt nicht irgendwas dazu, sondern dass das im Grunde nach Abschluss des Gesprächs auch wirklich so ist. Wir kopieren das dann meistens auch schon direkt in die Karteikarte, während er noch da ist. Dann müssen wir halt teilweise noch ein paar Ziffern dokumentieren für die Abrechnung. Hm. Aber sonst ist eigentlich die Dokumentation, wird dann auch im Grunde so übernommen, wie es der Patient auch sieht.
Also wann bekommt man als Patient schon mal was mit? Oder wann ist schon mal das abgeschlossen, wenn man rausging in der Vergangenheit? Das war gar nicht der Fall. Und das finde ich einen unheimlichen Shift. Also es geht, da finde ich viel mehr als nur um einen AI-Assistenten, der dokumentiert, sondern ich finde, er bietet eine Chance für einen besseren Kontakt, oder?
Ja, sie haben eigentlich wieder Zeit dafür, das zu tun, wofür sie eigentlich da sind. Den Patienten sich zu unterhalten, ihn zu untersuchen, ihn zu beraten.
Und ihn anzuschauen.
Und sie müssen nicht ständig, weil sie schaffen das sonst nicht. Sie haben ja sonst doppelte Zeit. Wir schreiben ja meistens, also man gewöhnt sich das ja an, relativ schnell mitzuschreiben oder blind zu schreiben, aber sie müssen halt trotzdem ständig schauen, passt das soweit?
Klar.
Und das fällt völlig weg. Also das ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Einfach wieder, wenn sie dann sehen, dass es immer gut funktioniert, dass sie einfach sagen, ich muss nichts mehr schreiben nebenbei, weil das System macht es automatisch. Es sei denn, sie machen halt das Mikro nicht an. Das ist dann blöd, wenn sie jetzt 10 Minuten denken, sie haben aufgezeichnet und haben gemerkt, okay, das stand noch auf stumm. Dann müssen sie es halt nachträglich machen. Aber sonst ist es ein Riesenzugewinn.
Und jetzt haben Sie das ja schon ein paar Wochen getestet. Gab es jetzt schon wiederkehrende Patienten, wo Sie schon so dokumentiert haben und dann das gesehen haben und dachten, ach, stimmt, ja. Und das, was verändert hat bei Ihnen bezüglich der Versorgung, der Qualität oder wo Sie...
Im Moment nicht wegen der Masse, weil wir jetzt ja diese Probephase gemacht haben.
Also ja.
In 4 Wochen kann nichts mehr sagen. Und dann haben jetzt Patienten, die kennen noch das alte System. Hm. Radio aus dem Sommer, wo wir getestet haben. Also denen war das nichts Neues, dass wir jetzt Gespräche aufzeichnen. Und jetzt mit Yameda. Aber es werden natürlich jetzt in den nächsten Wochen die ersten Wiederkehrer kommen. Und jetzt ab morgen werden wir das standardmäßig, ich denke mal, bei mindestens 80% aller Dokumentationen einsetzen. Und dann wird es für die Patienten, glaube ich, nichts Neues mehr sein. Es geht dann wahrscheinlich auch in die allgemeine Datenschutzinformation direkt bei der Anmeldung. Und dann wissen die auch, dass solche Systeme benutzt werden. Und der es nicht handelt, der wird zwar noch gefragt, der kann ja aktiv widersprechen, dass es nicht gewünscht ist. Aber das wird demnächst Standard sein. Das werden wir überall machen.
Super. Sie haben gesagt, am Anfang im Vorgespräch, Ihre Assistentinnen haben erstmal skeptisch reagiert.
Naja, die denken immer, wenn wir neue Sachen probieren, wir bereiten uns davor, dass wir irgendwann ohne Personal auskommen. Ne? Das war so die erste Frage. Ne? Braucht ihr uns dann nicht mehr? Wo die das dann das erste Mal gesehen haben, wofür wir das nutzen, haben die sofort natürlich den Mehrwert gesehen. Es gibt ja auch Praxen, da sitzt im Zimmer eine Arzthelferin mit drin, die das dann alles live mitdokumentiert. Bei uns sitzt jetzt halt im Grunde eine Spracherkennung da. Ne? Also wir könnten das vom Personal gar nicht stemmen, dass wir in jedem Zimmer einsitzen haben. Und die sehen natürlich jetzt auch den Mehrwert. Die machen ja noch viel mehr, was die vorne bei uns an der Anmeldung und an anderen Stellen abfangen. Und wenn die sehen, dass solche Systeme funktionieren, kann man natürlich diskutieren, okay, an welchen Stellen könnte uns das denn noch weiterhelfen. Da sind die relativ offen bei uns. Ne? Die haben jetzt auch bei der Praktika, haben die jetzt auch diesen Anmeldecomputer gesehen, die es jetzt mittlerweile gibt, dass Patienten sich selbst anmelden. Mhm. Und das sind ja auch Systeme, die mittlerweile auch eingeführt wurden. Der Patient steckt selbst seine Karte hin, liest selbst seine Befunde ein, dann schon zugeordnet, was wird heute alles gemacht, wo kann er hingehen. Also das sehen die sich dann auch an. Die sehen natürlich schon den Zugewinn, dass sie mit Tätigkeiten, die natürlich wahnsinnig aufwendig sind, über den ganzen Tag gerechnet, natürlich entlastet werden, dass sie dann wieder Zeit haben für die Dinge, wofür wir eigentlich alle da sind. Also wir haben wieder mehr Zeit für Patienten, wenn das gut funktioniert. Aber es muss halt funktionieren. Ne? Das ist immer so die Grundvoraussetzung. Wenn es dann klemmt oder nicht funktioniert oder der Rechner abstürzt, dann setzt man das nicht ein. Also die Technik ist da wirklich Grundvoraussetzung.
Wie ist es mit anderen Must-Haves, die Sie jetzt schon haben? Oder gab es noch irgendeine andere Neuerung, ein anderes Tool, eine Unterstützung? Das muss jetzt nicht immer nur Prozesse, Organisation betreffen, sondern vielleicht sogar auch ein Terminmanagement, aber auch vielleicht diagnostische Themen oder auch therapeutische Technologien. Nutzen Sie auch da schon an der einen oder anderen Stelle was? Also ich meine, zum Beispiel, befunden Sie nur EKGs oder übergeben Sie das auch schon den künstlichen, der KI und lassen die damit rüberlaufen? Weil das ist ja auch möglich. Das ist eine Frage der Zeit, wie lange das noch selbst Ärzte befunden.
Jetzt folgt eine ganz kurze Werbung, und zwar wird diese Folge unterstützt von Vitas AI. Vitas AI ist ein digitaler Telefonassistent, der den Praxisalltag revolutionieren kann. Wirst du in deiner Praxis auch ständig von Telefonanrufen noch unterbrochen? Du weißt, es ist nervig, und wenn das Team wegen diesen ständigen Klingeln wichtige Aufgaben liegen lassen muss. Aber dafür gibt es jetzt eine Lösung, die dich und dein Team wirklich entlasten kann. Und das ist Vitas. Das ist ein virtueller Telefonassistent, speziell für Arztpraxen, Kliniken und auch MVZs. Er übernimmt die komplette Anrufbearbeitung für euch, digital, zuverlässig und natürlich mit den höchsten Sicherheitsstandards für Patientendaten. Damit sparst du nicht nur Zeit, sondern schaffst auch eine bessere Kommunikation für deine Patientinnen und Patienten. Und das Beste daran, die Einrichtung ist kinderleicht. Du brauchst keine technischen Vorkenntnisse und kannst alles individuell an eure Praxis anpassen. Und jetzt kommt noch was ganz Schönes zum Schluss. Du kannst diesen Vitas Telefonassistenten 30 Tage kostenlos testen und selbst erleben, wie sich dein Praxisalltag verändert. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes, und schau mal rein und mach dir dein Leben leichter. Nun geht's weiter.
Also wir befunden im Moment noch alles selbst. Das ist natürlich in der Allgemeinarztpraxis überschaubar. Ne? Mhm. Es gibt natürlich andere Bereiche, was wir natürlich von anderen Praxen, eher von den Gebietsfachärzten mitbekommen, dass die beim Darmspiegeling, dass die beim Hautkrebs-Screening, dass die natürlich schon auch KI-Unterstützungssysteme nutzen. Wir haben immer einmal im Jahr von der Uniklinik so Vorstellungen, was gibt's Neues in der inneren Medizin. Mhm. Also da sind natürlich die letzten zwei Jahre auch KI-Systeme vorgestellt worden mit den Vor- und Nachteilen, dass natürlich auch falsch positive Sachen rauskommen, wo man jetzt so sagt, die KI alleine würde man sich nicht drauf stützen bei einer Darmspiegelung. Man nutzt aber die Systeme, um sich darauf aufmerksam machen zu lassen. Die Radiologen machen das standardmäßig. Ja. Und dass die sich im Grunde auch Bereiche KI schon untersucht, anzeigen lassen, wo noch was sein könnte. Also wie gesagt, wir befunden noch alles, sind aber jetzt auch im Überlegen, dass wir natürlich automatisierte Kalender einführen, wo Patienten ihre Termine selbst buchen können. Da muss man halt immer schauen, weil es viele Anbieter gibt. Das muss halt immer zum Praxissoftware-System passen. Aber das wird so ein Bereich sein, um halt die Helferinnen am Telefon zu entlasten, weil das Telefon klingelt von 8 Uhr bis zum Ende der Sprechstunde.
Da gibt es ja auch schon viele tolle Lösungen.
Ja, aber das sind so die Dinge, die wir jetzt machen. Also neben diesen ganzen Kanälen, die wir haben, ne, im Grunde, es gibt Rezepttelefone, es gibt Bestellungen per E-Mail, aber auch da muss man sich überlegen, weil das wir könnten 10, 20 Leitungen, die werden trotzdem ständig belegt. Und wir müssen natürlich schauen, schafft man sich irgendwann möglicherweise auch da was Automatisiertes an. Da gibt es ja die ersten Systeme, wir haben noch keins getestet. Aber das sind natürlich Dinge, die man sich im Verlauf natürlich anschauen wird. Ja. Wir haben es heute früh stand bei uns in der Zeitung, Notfallmedizin in und um Würzburg. Auch da geht es jetzt mit Telemedizin los, dass dann die Rettungsdienste rausfahren, im Grunde der Arzt nicht mehr dabei ist und erstmal telemedizinisch dazugeschaltet wird. Das wird ja bei uns in den Praxen möglicherweise auch irgendwann sein. Telemedizin ist halt im Moment noch, wir machen es nicht, weil es immer noch ein Zusatzangebot ist, das wir zusätzlich zu den Sprechstunden anbieten müssen. Aber auch das ist natürlich für Patienten von weiter her, bietet das natürlich schon Vorteile, denen auch am Telefon sprechen zu können. Ich habe gestern auf LinkedIn auch irgendeinen Beitrag gesehen von einem Gastroenterologen, der seine ganzen Vorgespräche, Infos hinterher alles telemedizinisch macht. Weil er im Grunde sagt, er muss den Patienten dafür wirklich nicht sehen, weil er ihn da bei der Art von Gespräch nicht untersuchen muss. Und da sparen sich die Patienten aber unendlich Zeit auch. Ne?
Und ja, und passt mal, ich weiß noch, wie ich 2016, glaube ich, das erste Mal Telemedizin getestet habe und eine neurologische Untersuchung per Telemedizin habe angewiesen und dachte, sowas Quatsch, das wird nie funktionieren. Aber man kann dann doch mehr machen, als man glaubt. Aber ich glaube auch schon, dass da noch sehr viele Leitlinien und Kriterien erfüllt oder entwickelt werden müssen, was geht und was geht auch nicht. Ne? Also Medikationsbesprechungen oder Laborwerte besprechen und solche Dinge, ja, ne? Und dann gibt es halt gewisse Grenzen. Aber die kennt ja jeder auch eigentlich für sich. Und das ist sicherlich auch ein Austesten. Aber wie ist das so für Sie? Sie sind ja schon sehr erfahren. Und wenn Sie so die Entwicklung in den letzten Jahren sehen und jetzt momentan an der Stelle, wo wir in der Medizin stehen, ich denke immer, boah, also einerseits, also finde ich das total spannend und schön und macht mir ganz viel Freude, diese Zeit miterleben zu dürfen. Andererseits habe ich da auch großen Respekt vor, weil ich denke mal, okay, was ist denn dann eigentlich dann noch unsere Rolle? Und dann hat ja vor 2 Wochen gab es ja einen riesen Artikel im Spiegel darüber, der KI-Doktor und so weiter. Okay. Und dann wird immer am Ende so sehr beruhigend gesagt, ja, ja, aber die Empathie, die wird ja nicht ersetzt werden und wir sind ja so... Das wird den Menschen vorbehalten. Ich bin mir da immer gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, was geht Ihnen denn so persönlich durch den Kopf? Also was wird unsere Rolle und unsere Aufgabe sein? Ja.
Ich glaube, man muss es so ein bisschen unterscheiden, wo man tätig ist. Also ich glaube, in den Bereichen, wo es noch Ärzte gibt, also wir sind jetzt so in und um Würzburg, haben wir natürlich den großen Vorteil, noch Krankenhäuser zu haben, noch Praxen zu haben. Also wir haben bei uns im Ort fast alle Fachärzte vor Ort, und bis auf einen Kardiologen. Die Patienten schätzen das im Moment sehr, dass sie noch jemanden persönlich sprechen können. Ich denke aber, dass die Diskussion ganz schnell eine andere wird in Regionen, wo Praxen zugemacht werden, wo sie überhaupt keinen mehr haben. Da werden sie froh sein, wenn mit ihnen noch einer telefoniert, dass sich zumindest noch dem Problem annimmt. Das kann auch sein, dass es Regionen gibt, jetzt auch außerhalb von Deutschland, wo es einfach überhaupt keinen mehr gibt, wo sie froh sein werden, dass wir das für das Rudimentäre, sie möglicherweise mit irgendeinem E-Arzt reden dürfen, der möglicherweise so die ersten Dinge mit ihnen schon mal bespricht. Ich bin gespannt darauf, wie die Bevölkerung reagiert, wie das für den Menschen wird, ob das dann doch befremdlich wird. Im Moment glaube ich für uns, dass es die Kombination sein wird, dass wir im Grunde alles, was wir an Dokumentation, an Bürokratie abgeben, dass wir uns das System besser machen. Wenn ich so ein bisschen weiterspinne, wenn ich jetzt auch Spracherkennung ist das eine. Richtig gut wird das Ganze dann, wenn aus dem, was im Grunde rauskommt, ein Algorithmus sieht, passt es zu den Laborwerten von vor 10 Jahren? Die habe ich nicht im Kopf. Da gibt es ja die ersten Systeme, die anhand von Laborwerten schon schauen können, was kriegt der in 10 Jahren mal. Wenn ich eine Verordnung mache, dass das System mir sagt, Achtung, pass mal auf, der hat da hinten irgendwann mal was gesagt oder das verträgt sich mit dem Medikament nicht, was irgendjemand anderes verordnet hat. Es wird für den Patienten besser, für uns wird es schneller. Wir sind ja ganz oft so in der Grauzone, wo wir einfach keine Information haben. Also ich glaube, wenn wir das weiterdenken, ich glaube, es wird für uns von der Medizin viel besser. Auch im Grunde selbst so mit Fortbildungen, wie man sich selbst fortbildet, wenn ich manchmal nicht weiter weiß. Ich bin ja noch so aus der Generation, wo man noch Bücher gelesen hat. Ich habe mich ja sogar auf meinen zweiten Facharzt noch mit Büchern vorbereitet.
Ich auch.
Die Studenten machen es nicht mehr. Ich halte immer noch einmal im Semester eine Vorlesung. Die Studenten machen das gar nicht mehr. Die lernen fast ausschließlich elektronisch und anhand von Handouts. Die kaufen keine Bücher mehr.
Ja.
Für mich völlig befremdlich. Ich kenne das so nicht. Ich kaufe sogar manchmal so aktuelle Auflagen von Büchern, aber das macht keiner mehr sonst. Aber ich ertappe mich jetzt schon ab und zu mal, also entweder dann bei Ambos zu gucken oder einfach bei ChatGPT zu schauen. Und es ist erstaunlich gut. Ich war kürzlich mal bei so einem Vortrag gesessen über seltene Lungenerkrankungen. Da habe ich von den Therapien noch nie was gehört. Und ich habe einfach mal in ChatGPT eingegeben, wie behandelt man das denn? Und es ist erstaunlich, wie gut das mittlerweile schon ist. Und das sind halt auch so Dinge, die wir in den Praxen in Zukunft wahrscheinlich ständig einsetzen werden, weil wir den Wissenszugewinn, den es ständig gibt, ja selbst gar nicht mehr nachlesen können. Die Unterstützung wünsche ich mir. Ne?
Also das heißt,
oder nutzen wir schon.
Ja, also das heißt, wir brauchen einen besseren Umgang mit diesen Tools und Verständnis davon, wie sie funktionieren, woher sie ihre Informationen bekommen und wie weit wir ihnen auch vertrauen können. Ich meine, das muss man ja auch erstmal in Anführungsstriche man muss ja erstmal die richtigen Fragen formulieren, um die richtigen Antworten zu bekommen. Das heißt, ich glaube schon, dass sich unsere Kompetenzen schon verändern werden. Ne? Glauben Sie nicht, dass wir bestimmte Dinge verlernen werden oder andere dazulernen dürfen?
Naja, also ich kenne es ja noch von mir. Ich habe in den 90ern studiert. Da war das noch ganz anders, wenn ich es jetzt mit den Studenten jetzt vergleiche. Ne? Also wie gesagt, die haben natürlich alle Möglichkeiten, auch alles digital einzusetzen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob manchmal so der Lernzugewinn der gleiche ist, wie wir das hatten, weil die müssen ja manche Sachen gar nicht mehr lernen, weil sie im Grunde überall mit Handy, mit Tablet auf jegliche Form zurückgreifen können. Ne? Ob die das noch so in der Tiefe lernen, keine Ahnung, kann aber auch sein, dass der Mensch sich so schnell anpasst, dass der natürlich mit neuen Medien natürlich das gleich ganz anders aufbereitet bekommt und ganz anders lernt oder plastisch lernt. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Werkzeuge mittlerweile, wie die auch Anatomie lernen, wie die Physiologie, Biochemie lernen. Das war bei uns noch Buch, mittlerweile geht es anders. Also man wird es sehen müssen. Also wie gesagt, ich würde auch jetzt gerne nochmal studieren, weil natürlich die Möglichkeiten jetzt um ein Vielfaches größer sind. Allein selbst bei den Forschungstätigkeiten, ich bin 99 ins Labor gewechselt, wir haben uns noch Artikel schicken lassen. Wir haben die über Fernleihe bei der Bibliothek noch bestellt. Das ging damals noch nicht online, das ging damals gerade so los. Und ein paar Jahre später konnten sie alles daheim schreiben. Also es ändert sich vieles. Es macht vieles für uns in der Medizin leichter, also auch an Daten ranzukommen. Wie das auf Dauer für den Wissenserwerb, wie tief sich das verankert, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Ich sehe es bei meinen Kindern. Wie gesagt, mein Sohn ist jetzt mit der Schule fertig. Meine Tochter und Nektans. Auch da ändert sich vieles in den Schulen. Wie das Gehirn damit umgeht, das digital zu lernen, wird man halt sehen. Also das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht abschätzen. Aber spannende Entwicklung. Ich glaube, wir kommen halt nur noch drum rum. Man wird sich da im Grunde mit den neuen Medien auseinandersetzen müssen. Und an den Stellen, wo man es braucht, wird es ein riesen Zugewinn sein. Manchmal ist aber so ein bisschen analog auch nicht schlecht.
Genau, also ich glaube auch, dass sozusagen es gibt nicht das eine oder andere, sondern die Mischung wird es machen. Und die Vergangenheit, da war nicht immer alles toll und in Zukunft wird es auch nicht so sein. Ich glaube, das hat jede Generation dieses Thema. Aber wie nehmen Sie denn so die Ärzteschaft bei sich? Sie haben gesagt, Sie sind da im großen Verbund und Netzwerk aktiv. Wie nehmen Sie denn da so die Stimmung der Kolleginnen und Kollegen wahr, was diese ganzen Innovationen und Veränderung angeht? Sind die eher alle positiv und sagen, ja, ich mache da mit? Oder ist es eher so, es läuft alles an ihnen vorbei? Weil wir merken ja schon, oder ich weiß nicht, ob Sie das auch so wahrnehmen, es gibt ja unfassbar viele Menschen oder Branchen, die in die Medizin vordringen, neue Geschäftsmodelle, neue Dinge entwickeln, die von Medizin prinzipiell eigentlich gar keine Ahnung haben, aber meinen, okay, jetzt müssen wir hier mal was verändern und entschaffen große Plattformen und dann wird alles besser. Kriegen die das überhaupt mit oder haben sie das Gefühl, da existieren so zwei Welten, wenn nicht noch mehr Welten parallel?
Also ich glaube, pauschal kann ich es nicht beantworten. Wir haben wahnsinnig viele interessierte Kollegen. Ich habe manchmal das Gefühl, die werden aber nicht selbst aktiv. Die muss man so ein bisschen drauf stoßen, zu sagen, es gibt da was Neues, probier es mal aus. Liegt wahrscheinlich schon so ein bisschen dran, wenn so ein System einigermaßen funktioniert und rund läuft, das ertappt man sich ja doch schnell mal dabei, dass man es ungern ändert. Also ich habe das jetzt aber bei uns auch in der Praxis gemerkt. Ich bin jetzt der Neue, ich habe halt so ein paar Sachen umgestellt. Ich mache vieles halt mit Textbausteinen, dass das schneller geht, dass das automatisiert ist, dass das einheitlich ist. Das ist immer ein Prozess. Ich erlebe viele, auch Kollegen in meinem Alter oder auch Jüngere, die wollen das erstmal gar nicht glauben, dass sowas überhaupt geht. Also die haben da noch nie was von gehört. Dann haben wir Kollegen dabei, die selbst Sachen entwickeln und alles ausprobieren. Also ich kann es so global nicht sagen, aber was ich so erlebe, es ist halt so unterschiedlich. Also wir kriegen ja von allen Fachbereichen Briefe. Und da würden wir uns ja schon manchmal wünschen, dass es einen gewissen Standard gibt. Also wir sind natürlich auch in der Ärzteschaft schnell am Schimpfen, es passt alles nicht. Aber wir müssen natürlich selbst immer schauen, wie versorgen wir das Gegenüber mit Informationen. Und das ist halt immer erstmal so ein erster Schritt, selbst was zu ändern, ist erstmal aufwendiger. Aber dann wird es irgendwann besser. Also das merken wir schon, dass das ein wahnsinnig langsamer Prozess ist. Ich habe es als Beispiel, glaube ich, schon gesagt, wenn wir zum Beispiel einen Brief bekommen, elektronisch, dann hat er keinen Titel. Und wir kriegen ja von diesen Briefen unendlich viele jeden Tag von verschiedensten Kanälen, per Mail, per Fax, per KIN, vom Patienten selbst, mit der Post. Und wir müssen ja jeden von diesen Briefen, teilweise inhaltsgleich, müssen wir mit einem Titel versehen, wenn der zu uns ins System kommt. Und da wäre ja schon mal ein Riesenzugewinn für alle Praxen, wenn die Versendung elektronischer Post einheitlich wäre. Also ich höre mich da um, es machen eigentlich alle Praxen, die labeln alle die Post. Also da ist eine Helferin bei uns jeden Tag Stunden beschäftigt, die ganze Post mit einem Titel zu versehen, obwohl es ja ein einfaches wäre, das standardisiert vorzugeben. Also das sind wir schon wieder bei der EPA. Ich würde mir wünschen, dass in jedem Brief eine Fachrichtung drinsteht. Das ist ja begrenzt in der Medizin. Es gibt halt nur manche Fachbereiche. Da kann auch rein, ist es eine Klinik, ist es eine Praxis. Dann gibt es einen Patientennamen und ein Erstelldatum von dem Brief. Das würde ja schon den meisten helfen. Selbst uns ist es bisher noch nicht gelungen, unser PVS davon zu überzeugen, dass unsere wenigen Briefe, die wir mal oder Anfragen, die wir wohin schicken, da steht bei uns immer darauf Dokument PDF. Ne? Also der Gegenüber kriegt dann als Titel immer nur Dokument PDF. Wäre es ja wünschenswert, dass das anders wäre. Und so ein Prozess, den würde ich gern den Leuten, das wäre so wirklich Zwang bei mir, wenn ich es entscheiden müsste, dass man das einheitlich festlegt. Aber das machen die Leute nicht. Wenn die nicht müssen, machen die es nicht. Und das Gegenüber schimpft dann immer. Und das machen wir alle gegenseitig. Und das wären so Dinge, die im Grunde dann so ein kleiner Fortschritt sind.
Ja, also so eine Art Norm für für eine Normentwicklung für Dokumente in der Medizin. Mhm. Ne? Was kommt an welcher Stelle, welche Kürzel? Ja, wir kriegen es ja noch nicht mal mit den Arztbriefen hin. Der eine sieht anders aus als der andere. Und da gibt es halt irgendwie kein wirklich einheitliches Bild. Was ist denn so, aber Sie haben da jetzt schon ein bisschen was zu gesagt, wenn Sie mal so in die Glaskugel in die Zukunft gucken, was wären denn so die drei Dinge, wo Sie sagen, das würde nochmal so einen richtigen Schub nach vorne bringen und was Sie sich wünschen, auch für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen für die Zukunft?
Also das Wichtigste würde ich einfach, es muss wie so einen digitalen Knotenpunkt geben für uns in den Praxen, also in den Kliniken. Mhm. Ja. Also am besten, ob jetzt Patient kommt oder ich mache die Akte auf, es muss im Grunde immer gleich ausschauen. Und dazu gehören natürlich dann Systeme, also die digitalen Sachen, ich muss die immer an der gleichen Stelle finden, ich muss nicht suchen dürfen. Und ich muss reden können, ich möchte wenig schreiben, also Sprachassistenz, automatisierte Anmeldung, das sind so Dinge, die für mich ganz wesentlich sind, die ich im Grunde bräuchte. Das Zweite, was ich gern hätte, im Moment wird es ja ganz viel mit Apps und Variables und alles gemacht. Ich hätte gern eine einheitliche App. Da weiß ich nicht, wie man es macht. Es gibt ja Verbände, also bei uns gibt es ja im Hausärzteverband gibt es eine eigene App, die man für Patienten einrichten kann. Dann scannen die da einen Code ein und haben dann diese App. Und da könnte man ja schon viele Dinge regeln, von Terminen, von Rezepten, dass sie wissen, von dem nächsten Termin, der ansteht. Also das würde ich mir wünschen und das auch am besten fachübergreifend, dass halt die ganzen Verbände sich zusammenschließen, dass die App wirklich auch da wieder einheitlich ist. Ich würde mir als Drittes wünschen, dass natürlich vieles von dem, was wir machen, auch nicht kommerziell ist. Also man würde sich wünschen, für die jungen Kollegen würde es natürlich ein Riesenaufriss zu sagen, welchen Anbieter nehme ich jetzt. Aber ich glaube, so diese Grundausstattung der digitalen Assistenz sollte nicht kommerziell sein. Das sollte über Verbände sein, das sollte über die KV sein, das sollte über die Kliniken sein, weil das darf nie der Hemmschuh sein, ich mag es nicht, weil mir es zu teuer wird. Oder ich mag es nicht, weil ich mit der Anwendung A immer gleich B, C mitkaufen muss. Das ist so das und ich glaube, wenn man das vernünftig macht und wir werden im Grunde auch aufgrund des zunehmenden Älterwerdens der Gesellschaft, werden wir Dinge brauchen, die uns unterstützen. Also ich kenne die ersten Praxen, wo ich gehört habe, da fahren kleine testweise Roboter rum, die dann auch das Assistenzpersonal unterstützt bei Dingen, die jeden Tag erhoben werden, digital. Also das ist so meine Vision, dass wir halt das, was wir wirklich am besten können, mit Patienten reden, Patienten zu untersuchen, Patienten zu beraten, dass dafür Zeit bleibt. Das ist so eigentlich meine Vision, wo ich hin will und alles, was ich dazu brauche, muss in irgendeiner Form digital funktionieren können. Und für mich am besten möglichst einheitlich, dass ich nicht bei jedem Patienten neu überlegen muss, welche App muss ich jetzt nehmen? Wo kommen die Informationen her? Wie wird er versorgt? Das wäre so meine Wunschvorstellung. Wenn man das einigermaßen hinbekommt, die grundsätzlichen Dinge, dann kann man ja auch noch weiter spinnen. Wo kommen dann noch weitere Sachen hin? Von Variables, alle Sachen, die man sonst noch erheben lässt. Und es geht ja am Ende darum, dass die Patienten möglichst lange gesund bleiben. Wir Chronifizierung verhindern, präventiv arbeiten. Und ich glaube, da haben wir natürlich unbegrenzte Möglichkeiten, wenn wir uns von Systemen helfen lassen. Im Moment stehen wir uns da so ein bisschen, glaube ich, im Weg, weil es noch zu kompliziert und noch zu divers ist und weil es jeder so ein bisschen anders macht. Ne? Aber von der Vision in 10 Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass ich das ärztlich noch mache in der Praxis, aber ich kann mir schon vorstellen, dass alles, was geht, ich nicht mehr selbst niederschreiben muss. Und ich möchte auch nach Möglichkeit kein Papier mehr sehen. Und ich denke, so wie man es beim E-Rezept gesehen hat, machbar ist das Ganze. Und wenn man sieht, dass es beim E-Rezept funktioniert, sollte das bei anderen Dingen auch funktionieren.
Dann sprechen wir auf alle Fälle nochmal in 10 Jahren. Oje, mal gucken, was da ist. Ja, erstmal vielen Dank für diesen Ausblick. Im Endeffekt, also das war für mich auch ein spannender neuer Gedanke, dieses nicht kommerzielle, was Sie dort ansprechen. So ein bisschen wie Generika, ne, in der Medikation, ne? Dass wir sozusagen so eine Grundausstattung einfach da ist, ohne sich da entscheiden zu müssen, will ich das Feature damit dazu haben oder nicht dabei haben. Ein extrem interessanter Gedanke, weil wenn man sich mal überlegt, jetzt haben wir eine ganz andere Perspektive. Mir werden wahnsinnig viele neue digitale Lösungen vorgestellt, sei es von irgendwelchen Prozessen, Terminvereinbarungen, alles Mögliche, aber auch Plattformen, die bestimmte Erkrankungen behandeln, also bestimmte Indikationen. Wenn es danach geht, sage ich immer, müssten wir irgendwie 100 Tabs auf unserem Rechner offen haben. Das ist ja gar nicht machbar und umsetzbar. Mhm. Andererseits, wenn ich jetzt mal so die Menschen höre, die in diesem Sektor in der Industrie tätig sind, diese Idee zu haben oder den Wunsch zu haben, dass es alles einheitlich gibt, kann ich aus medizinischer Sicht total verstehen. Aus der wirtschaftlichen Sicht werden jetzt uns wahrscheinlich einige sagen, nein, nein, das wird divers bleiben. Wir brauchen Abgrenzung, wir brauchen Wettbewerb und die müssen sich ja auch im Markt behaupten, sodass ich glaube, ich kann das so sehr gut nachvollziehen, dass wir Mediziner gar nicht umhinkommen werden, so wie wir auch Medikationsnamen kennen, auch bestimmte Namen zu bestimmten Indikationen und bestimmten Tools einfach irgendwann wissen. Die gibt es dafür und da muss man sich halt entscheiden. Ist das perfekt? Aber mal gucken, ob die ganzen Institutionen, von denen Sie gesprochen haben, in 10 Jahren so weit sind. Werden wir sehen. Aber letzte Frage, wo kommen Sie her mit Ihrer, wo kommt es bei Ihnen her mit Ihrem Drang nach vorne, Ihrem Enthusiasmus und Interesse dafür? Und was würden Sie, erste Frage und zweite Frage, was würden Sie einer Kollegin und Kollegen, die jetzt hier uns angehört hat, am Ende gerne mit auf den Weg geben?
So der Drang danach, also mich hat es schon immer interessiert, das kam vielleicht so von, ich durfte im Grunde nach meinem Medizinstudium 4 Jahre länger studieren, weil ich in einem Institut war. Es war gerade so die Zeit, wo das Genom entschlüsselt wurde. Und es war für uns so Aufbruchstimmung, weil wir so in dem Bereich neue Sachen ausprobiert haben mit einem damaligen Chef, der einfach gesagt hat, ihr dürft alles tun, um rauszufinden, wie funktioniert das. Also das war für mich so eine Zeit, die möchte ich nie missen. Das ging bei mir 4 Jahre lang. War dann plötzlich in der Klinik, wo plötzlich alles anders war mit maximal hierarchischer Struktur. Da war das alles anders geregelt. Sie durften dann selbst erstmal nicht mitentscheiden, sondern es war halt so. Es war schon immer so. Also da kam es so. Da habe ich mich anfangs auch schwer getan, das dann mitzumachen, von so einer freien Struktur in ein doch gepresstes System zu wechseln. Es wurde dann für mich wieder so ein bisschen freier, wo ich dann eigenverantwortlicher wurde in dem Bereich, wo ich dann tätig war. Und da ist so ein bisschen die Motivation immer geblieben, das zu machen. Ich habe immer mit Studenten zu tun, wir haben immer Studenten ausgebildet. Das würde ich jedem empfehlen, das zu tun, weil jede Frage vom Studenten, die sie nicht beantworten können, führt dazu, dass sie selbst nachschauen müssen, okay, vielleicht bin ich dann nicht mehr ganz up to date. Und das ist auch das, was ich den jungen Kollegen auf den Weg geben würde. Die Schulen, die Universitäten bereiten euch nicht auf die Dinge vor, die ihr später braucht. Die sind halt notwendig, sie zu tun. Also wenn ich auf mein Studium zurückblicke, viele Sachen hätte ich von daheim studieren können. Es gab ein paar ganz wenige Momente, wo ich gesagt habe, da hatte ich wirklich gute Lehrer, von denen die einen dann wirklich motivieren und zu überlegen, das so wie der das macht, würde ich das auch gern können. Das waren so für mich die Momente im Studium. Und ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, dahin zu gehen, wo wirklich praktisch gearbeitet wird. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendeine Praxis, die ich kenne, wir haben ja ein bisschen Lehrpraxis, zu uns kommen ständig Studenten, also bei uns in 1 oder 2 Wochen meistens ein Student dabei. Die stellen uns viele Fragen, die sehen unsere Anwendungen. Und da kommt eigentlich meistens so, wenn die so nach 2 Wochen, 4 Wochen fertig sind, eigentlich immer so die tägliche ärztliche Arbeit, die wir so tun, finden die super. Aber die sind völlig erschlagen von den Regularien, was wir so neben dem Ärztlichen, wofür wir eigentlich da sind, noch so zu regeln haben, dass wir auf rabattierte Sachen schauen müssen, dass wir bestraft werden, wenn irgendwelche Diagnosen nicht stimmen, dass wir jedes Quartal irgendwelche Ziffern immer wiederkehren, jedes Quartal immer wieder eingeben. Wenn man sie nicht machen kann, Geld dafür bekommen, dass wir Regresse kriegen für solche Sachen. Also das sind so Dinge, das schreckt die Jugend wirklich ab. Die jungen Leute, die überlegen sich dann wirklich, lasse ich mich nieder oder gehe ich in eine Anstellung, dass ich dieses Ganze drumherum nicht habe. Die kriegen das auch mit, wenn bei uns früh die Software ausfällt oder der Rechner ausfällt oder der Server ausfällt, dass wir im Grunde nicht mehr arbeiten können und dass wir das irgendwie regeln müssen, dass das weiter funktioniert. Und das ist so ein bisschen so ein Hemmschuh, die jungen Kollegen da hinzukriegen, sagen, ich mache das doch selbst. Auf der anderen Seite haben wir doch immer wieder durch so große Netzwerke doch immer wieder junge Kollegen, die das dann doch probieren. Und natürlich dann auch die Freiheit so der eigenen Praxis dann natürlich irgendwann lieben lernen. Und wir hoffen halt alle drauf, dass uns so die tägliche Arbeit der Regularien ein bisschen einfacher gemacht wird. Also das ist so ein großer Wunsch. Da könnten wir ja noch lang diskutieren. Brauchen wir 96 Krankenkassen? Wäre eine Bürgerversicherung vielleicht nicht auch was? Also es gibt halt ganz viele Dinge, wo man sagen kann, das könnte für uns einfacher sein. Das können wir aber nicht beeinflussen im Moment. Und wir haben halt immer noch, zumindest für mich, mit einem der schönsten Berufe. Ja, wir kriegen wahnsinnig viel von den Patienten zurück. Ja, vor allem so in dem Bereich, wo ich tätig bin, weil wir Patienten über lange, lange Zeit versorgen und nicht nur kurzfristig. Und man kann eigentlich jeden nur motivieren, sich das vor Ort anzuschauen und einfach mitzulaufen und sich unterschiedlichste Dinge anzusehen. Das kann ich jedem mit auf den Weg geben. Weil da kann man nur von profitieren.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Herr Dr. Beder. Vielen, vielen Dank dafür. Wir brauchen auch junge Kolleginnen und Kollegen in den Praxen. Das war nochmal ein Plädoyer dafür, was ich sehr schön finde. Und ich denke mal, auch vielleicht der eine oder andere Health-Tech-Experte, der jetzt kein Mediziner ist und hier zugehört hat, konnte den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und das vielleicht in seine Welt tragen, um zu erkennen, was wir brauchen und was wir benötigen und was wichtig ist, um eine gute Patientenversorgung auch in Zukunft zu gestalten, auch mit digitalen Tools und mit AI. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg damit. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Sie können mir auch einfach mal so schreiben und wie die Entwicklung da ist und wie die Nutzung da jetzt stattfindet. Danke für Ihre Zeit und alles Gute.
Tschüss.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Du hast erfahren, wie Dr. Elmar Brede digitale Tools, insbesondere den Sprachassistenten, jetzt in der Praxis einsetzt, um Zeit zu sparen und die Patientendokumentation zu verbessern und natürlich auch dadurch die Arzt-Patienten-Kommunikation transparenter wird. Sehr, sehr spannend. Gleichzeitig wurde deutlich, dass wir noch deutlich mehr praxistaugliche Lösung benötigen. Wenn du selbst ein spannendes Tool hast, eine innovative Idee in deiner Praxis, in der Klinik, die du hier bei Docs Digital im Videocast und Podcast vielen Medizinerinnen und Medizinern vorstellen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter info@docsdigital.de. Und zu guter Letzt würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn du diesem Kanal folgst, entweder bei Apple oder Spotify oder vielleicht sogar bei YouTube, wenn du lieber zuschauen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.